Matthäus Kapitel 10, wir studieren heute die Verse 16 bis Kapitel 11, Vers 1. Als ich vor einigen Jahren in Prag war, das war nicht allzu lang, nachdem der Eiserne Vorhang runtergegangen ist, da gab es diese Touristenattraktionen und wir haben uns die Stadt angeschaut und da gab es ein Schild, da stand sogar eine ganz tolle Werbung drauf. Da stand drauf, lernen Sie das unterirdische Prag kennen und besuchen Sie das antike Kanalsystem Prags. Und wir haben uns gedacht, hey, das klingt gut, das schauen wir uns an. Und wir haben Eintritt bezahlt natürlich. Und dann ging es ein paar Stufen runter, dann war eine kleine Brücke und unten hat man gerade gesehen, wie irgend so ein Kanal, halt so ein Bach durchrinnt und dann auf der anderen Seite ging es wieder rauf. Und das war's. Hat nicht ganz das gehalten, was es versprochen hat. Wir haben uns vor einiger Zeit mit Marc die Super Bowl angeschaut, also dieses Finale vom American Football. Und es war auch witzig, da kam immer wieder diese Werbung fürs Militär, ne? Das war auf der Military Base, kam immer wieder diese Werbung vom Militär. Und das waren so ganz tolle Filme. So in die Richtung, das letzte Abenteuer, was es heute noch gibt. Und du hast gesehen, die Männer, wie sie aus dem Flugzeugen mit den Fallschirmen rausspringen. Und Besuche fremde Länder und irgendwo so die asiatischen Frauen, die den Soldaten zuwinken. Die Soldaten waren alle sauber, haben alle eine perfekte Figur gehabt, wie im Abenteuerurlaub. Aber auch das ist nicht die ganze Wahrheit. Ich meine, Wirklichkeit ist hart. Wirklichkeit ist hartes Training. Musst früher aufstehen, musst dich durch den Dreck robben, irgendein Spieß schreit dich an. Und im Kriegsfall heißt es, dass du töten musst und vielleicht sterben musst. Und nicht, dass ich gegen das Militär bin, das ist ein wichtiger Dienst in dieser gefallenen Welt. Aber das ist, wie Werbung funktioniert in dieser Welt. Werbung sagt uns nicht unbedingt die Wahrheit, zumindest nicht die ganze. Es wird nur das Positive rausgestellt. Manchmal sind wir Christen so, wenn wir anderen Menschen von Jesus erzählen. Als Christen erzählen, wenn du zu Jesus kommst, dann wird alles perfekt werden in deinem Leben und du wirst keine Probleme mehr haben und du wirst dich immer gut fühlen. Es wird so eine Riesenparty sein und Gott wird dich immer heilen, wenn du krank bist und du wirst reich sein und Gott wird dir alles geben, was du willst. Und das ist nicht die Wahrheit. Spricht allzu oft das Fleisch an, sagen den Menschen das, was sie hören wollen. Und das ist nicht ehrlich. Das ist der Weg dieser Welt, wie die Welt es macht. Das ist die Strategie von Satan. Er ist ein Lügner von Anfang an und er macht uns was Falsches vor. Es gibt diesen Witz, der ist theologisch nicht korrekt, aber von diesem Mann, der beim Petrus anklopft, und naja, er muss sich entscheiden, ob er in den Himmel will oder in die Hölle will. Und er sagt, naja, ich würde mir das gern mal vorher angucken, wie das so ist. Und okay, der Petrus zeigt ihm den Himmel und das ist ganz klasse, ist ganz toll natürlich. Und sagt, ich will mir aber auch noch die Hölle ansehen. Und okay, er öffnet das Fenster und er kann in die Hölle runtergucken und sieht da diese Riesenfete. Und all seine Freunde sind dort und was sind die ganzen Frauen und Essen und alles. Und er denkt sich, hey Mann, denkt kurz nach, sagt, hey, ich will in die Hölle kommen, da sind meine ganzen Freunde sowieso, lass da unten die Sau raus und kommt in der Hölle an und naja, er wacht auf im Feuer und Schwefeldampf und Geschrei von gequälten Seelen und er fragt einen dieser Dämonen, was ist denn falsch, was habe ich denn da vorhin gesehen? Und er sagt, naja, das war die Werbeabteilung. Also wie gesagt, ist nicht theologisch korrekt, aber Werbung, die Welt, auch der Feind sagt uns nicht die ganze Wahrheit. Jesus ist anders. Jesus hat hier gerade seine Jünger rekrutiert und er ist jetzt dabei, sie auszusenden. Und er sagt ihnen die Wahrheit. Er sagt ihnen, dass die Nachfolge sehr hart und sehr kostspielig sein kann. Jesus ist nicht manipulativ. wie diese Welt. Er erweckt keine falschen Erwartungen. Er verspricht nicht den Himmel auf Erden. Hey, der Himmel, der kommt erst. Er ist nicht hier auf Erden, sondern der Himmel kommt erst. Und dort wird er uns belohnen. Paulus schreibt an den Timotheus, er sagt ihm, Johannes 16 wollte ich zuerst sagen, wo Jesus gesagt hat, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe sie überwunden. Jesus sagt, in der Welt werdet ihr Bedrängnis haben, das ist nicht der Himmel auf Erden. Ihr werdet Bedrängnis haben, aber er verspricht uns, dass er mit uns ist und bei uns ist. Und er verspricht uns diesen Frieden, der das Verstehen übersteigt. Und warum ist es der Friede, der das Verstehen übersteigt? Naja, weil andere Menschen normalerweise ausflippen in solchen Situationen. Friede in widrigen Umständen. Das ist, wovon Jesus spricht. Jesus sagt uns die Wahrheit. Jesus liebt diejenigen, die ihm nachfolgen wollen, so sehr, dass er total ehrlich ist und total offen ist über die Konsequenzen, die diese Entscheidung für Jesus mit sich bringt. Und er verspricht ihnen nicht den Himmel auf Erden. Er sagt im Vers 16, siehe, ich sende euch wie die Schafe mitten unter die Wölfe. Und wir wissen, dass die Wölfe nicht gesagt haben, oh, da kommen die Schafe. Es war gefährlich, war keine gute Nachricht für die Schafe. Schafe, ich sende euch mitten unter die Wölfe, mitten unter eure Feinde, mitten unter die, die euch zerstören wollen, die euch umbringen wollen, die euch auffressen wollen. Ich sende euch wie die Schafe mitten unter die Wölfe, sagt Jesus. So seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben oder rein oder ohne Hinterlist. Luther hat es so übersetzt, ohne falsch wie die Tauben. Auf gut Deutsch, Jesus sagt, deshalb behaltet einen kühlen Kopf, aber gleichzeitig auch ein weiches und ein reines Herz. Vers 17. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch an Gerichte überliefern und in ihren Synagogen euch geißeln. Und auch vor Statthaltern und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen, ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Werden euch Gericht überliefern, sie werden euch geißeln oder auspeitschen. Wenn du Jesu Botschafter, Jesu Apostel in dieser Welt sein willst und kompromisslos für ihn leben willst und vielleicht noch die gute Nachricht von Jesus weitersagen willst, von der absoluten Wahrheit sprichst und dass es nur einen Weg zu Gott gibt und das ist Jesus, und wenn du vielleicht sogar wagst, Sünde anzusprechen, dann wirst du dich nicht beliebt machen in dieser Welt. Dann wirst du angefeindet werden. Jetzt kommt diese Stelle, diese Verheißung aus 2. Timotheus. Da sagt der Paulus zu Timotheus, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Das ist eine der Verheißungen, die wir lieben, nicht wahr? Wenn du ein Leben führen willst, das Gott gefällt, wenn du Jesus ähnlich sein willst, dann werden dich die Menschen in dieser Welt nicht mit offenen Armen empfangen. Weil euer heiliges Leben wird sie überführen von ihrer eigenen Sünde. Und sie werden sich vielleicht sogar bedroht fühlen. Sie haben auch Jesus nicht mit offenen Armen empfangen. Und er spricht hier ganz besonders von Statthaltern und Königen, von Gerichten und Synagogen, von staatlicher Verfolgung und religiöser Verfolgung. Und ich glaube, es gibt nichts Bedrohlicheres für einen autoritären oder sozialistischen Staat oder für ein religiöses System als einen Christen, der sagt, Jesus ist Herr. Jesus ist Herr. Er ist meine höchste Autorität, nicht ihr, sondern mein Gewissen ist an ihn und an sein Wort gebunden. Und dieses Bekenntnis, diese Hingabe an Jesus hat in der Geschichte Millionen, vielleicht sogar Milliarden von Christen ihr Leben gekostet. Und es ist heute immer noch so. Täglich bezahlen Christen für ihre Hingabe an Jesus mit ihrem Leben. Sei es damals in der römischen Verfolgung, sei es unter den kommunistischen Regimes, auch heute noch, sei es während der Inquisition, sei es heute durch muslimische Verfolgung, wie in Ländern wie in Sudan. Es gibt hunderttausende Christen heute, die die Kosten überschlagen haben und die ihr Leben für Jesus niederlegen und Folter und Sklaverei und Vertreibung, Tod in Kauf nehmen. Ich meine, wir müssen das mal realistisch sehen, wenn wir vielleicht, wenn wir rausgehen auf die Straße, wenn wir angepöbelt werden im schlimmsten Fall oder vielleicht ausgelacht werden oder vielleicht auf der Arbeit Schwierigkeiten bekommen, weil wir Jesus treu nachfolgen wollen und keine Kompromisse eingehen wollen, hey, dann ist das nichts im Vergleich zu dem Preis, den unsere Geschwister oder viele unserer Geschwister heute bezahlen. Wir westlichen Christen, wir sind oft sehr wehleidig. Für die Ohren der Jünger war das revolutionär, was Jesus hier gesagt hat. Das war radikal. Dass die, die Gott treu sind, dass die leiden müssen oder verfolgt werden. Das war ein unbekanntes Konzept für die Juden. Die haben immer Leid mit dem Gericht Gottes gleichgesetzt. Aber dass der Gerechte leidet, das war ihrem Denken fremd. Wir denken an den Hiob und die Freunde, die zu ihm gekommen sind. Und die Erklärung, die sie hatten für sein Leid. Ja, du leidest, weil du gesündigt hast. Das war ihr Denken damals. Oder die Frage der Jünger, die gefragt haben, wer hat gesündigt? Dieser also die oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde. Bei dem blinden Mann. Und Jesus hat gesagt, keiner von ihnen hat gesündigt. Aber sie hatten Probleme, das war revolutionär für ihr Denken. Und wenn wir ehrlich sind, das, was Jesus hier sagt, das ist nicht unbedingt das, was wir hören wollen. Wir würden lieber hören, dass Jesus sagt, wenn du mir gehorsam bist, wenn du mir treu bist, dann werde ich dich reich machen und ich werde eine angesehene Position in dieser Welt schenken. Nee, das ist, was die Jünger gedacht haben, das ist, warum die Jünger gestritten haben. Und ich weiß nicht, die PR, die Öffentlichkeitsarbeitsberater würden uns wahrscheinlich sagen oder würden Jesus sagen, Jesus, wenn du Jünger werben willst, dann naja, würden wir dir vielleicht nicht unbedingt empfehlen, deine Bewerbungsrede so zu beginnen. Vielleicht kannst du es ein bisschen umformulieren, dass es ein bisschen attraktiver klingt. Aber Jesus tut es nicht. Jesus sagt die Wahrheit. Und in unserem Land ist die Verfolgung halb so wild. Aber für die Jünger damals haben sie mit dieser Entscheidung, Jesus nachzufolgen, haben sie ihr Leben aufs Spiel gesetzt und ihr Ansehen, ihre Karriere, ihre Familie, alles, was sie hatten. Und es war gut, oder es kann gut möglich sein, dass solche Tage wiederkommen. Oder es von uns gefordert ist. Und wo es auch für uns so sein wird. Ich meine, auch für uns gilt dieselbe Verheißung aus dem 2. Timotheus. Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Sagt mir andererseits auch, wenn ich nicht ganz so radikal für Jesus lebe, wenn ich nicht ganz so offen für ihn einstehe, wenn ich Kompromisse eingehe, dann kann ich wahrscheinlich vielen Anfechtungen und vielen Verfolgungen entgehen. Kann vieles davon vermeiden. Aber wisst ihr was, dann bin ich auch kein wirklicher Jünger. Dann bin ich ein Namenschrist vielleicht, so ein Lulu-Wischi-Waschi-Christ. Aber ich bin kein Apostel in dem Sinn von Botschafter oder ein Zeuge für Jesus. Jesus hat gesagt, wenn du mein Jünger sein willst, wenn du mein Zeuge sein willst in dieser Welt, ja, dann gibt es einen Preis zu bezahlen. Dann gibt es Kosten, die du überschlagen musst. Und ein Punkt, wo es kostspielig wird, ist, dass Menschen in der Welt, die Jesus nicht lieben, auf die eine oder andere Art und Weise uns verfolgen werden, uns anfeinden werden, wenn wir kompromisslos für Jesus leben. Frage ist, folgen wir trotzdem Jesus nach? Wenn du heute vor ein Gericht gestellt würdest, gibt es genug Beweise, um dich anzuklagen als Nachfolger Jesu. Oder wenn wir einer von diesen 12 wären, wären wir trotzdem gegangen. Wenn der Herr uns das vorausgesagt hat, sie werden euch auspeitschen und sie werden euch vor Gerichte stellen und sie werden euch verfolgen, wären wir gegangen. Das sind sehr reale Fragen. Ich kenne einen, der das getan hat und der ist uns ein Vorbild. Der Herr hat dem Paulus zu Beginn seines Dienstes oder seiner Nachfolge was Ähnliches prophezeit wie den 12 Aposteln. In der Apostelgeschichte 9 bekehrt sich der Saulus und wir wissen, er war blind, geblendet von dem Licht, von der Erscheinung Jesu. Und dann spricht Jesus zu dem Hananias, einem Jünger, und sagt, geh zu dem Paulus in dem Haus und sprich mit ihm. Und der sagt, hey, das ist der, der die Gemeinde verfolgt hat. Und Jesus sagt zu ihm, der Herr sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als vor Könige und die Söhne Israel. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Der Herr hat dem Paulus gleich zu Beginn seiner Nachfolge gezeigt, wie viel er für ihn leiden muss. Ein bisschen was davon erzählt er uns im 2. Korintherbrief im Kapitel 11. Ich meine, Schläge und Steinigung und Schiffbruch und Schlaflosigkeit und Hunger und Verfolgung und Leid, er zählt alles auf. Wären wir gegangen, wenn wir an Paulus seiner Stelle gewesen wären, wären wir ihm trotzdem nachgefolgt. Oder hätten wir gesagt, Jesus, ich danke dir für das Angebot, aber ich glaube, ich habe schon was anderes vor in meinem Leben. Nicht so der Paulus. Seine Einstellung, die sehen wir bei der Rückkehr von seiner dritten Missionsreise. Als ihm die Jünger prophezeit haben oder der Heilige Geist durch die Jünger prophezeit hat, dass Verfolgungen auf ihn warten und Gefangenschaft in Jerusalem. Und die Geschwister waren da, die wollten ihn überreden. Paulus, geh nicht! Und Paulus sagt in der Apostelgeschichte im Kapitel 21, er sagt, was macht ihr, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Denn ich bin bereit, nicht allein gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus zu sterben. Und er hat den Ältesten in Ephesus gesagt, im Kapitel 20, er hat dort gesagt, und nun siehe, gebunden im Geist, gehe ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Paulus war sich bewusst, dass es um was Höheres geht. Um viel mehr als um ein bequemes Leben hier auf dieser Erde. Er hat eine ewige Perspektive. Er hat gesehen, dass es darum geht, Gott zu verherrlichen und Menschen mit in den Himmel zu nehmen. Er hat gesagt, ich bin berufen von Gott. Ich bin berufen, ein Zeugnis zu sein für Jesus und sein Evangelium weiterzutragen. Und es ist auch unsere Berufung. Jesus hat uns zu mehr hier gelassen, als dass wir ein- oder zweimal in der Woche die Stühle in der Gemeinde aufwärmen. Jesus hat was vor für uns. Er hat uns nach Hause geholt, wenn er fertig wäre mit uns. Jesus will uns gebrauchen als seine Werkzeuge, als seine Mitarbeiter, um seinen ewigen Plan zu vollbringen. Seht im Vers 18, da sagt er, sie werden euch vor Statthalter und Könige werden geführt werden, um meinetwillen. Ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Warum passiert das Ganze zum Zeugnis? Warum lässt Gott das zu, dass seine geliebten Kinder verfolgt werden oder vielleicht sogar gefoltert werden oder ermordet werden? Warum löscht Jesus diese Verfolger oder diese Peiniger, diese Menschen, die ihn ablehnen, warum löscht er sie nicht einfach aus? Irgendwie so ein Blitz vom Himmel und wirft sie gleich in die Hölle. Das wäre vielleicht unsere Reaktion. Aber warum tut Jesus es nicht? Wisst ihr warum? Weil seine Liebe viel größer ist als alles, was wir kennen, als alles, was wir uns vorstellen können. Weil er diese rebellischen Menschen, diese Verfolger, vielleicht sogar diese Folterer, weil er sie liebt und er sie zu sich ziehen will. Er will sie erreichen und er will sie erretten und er will sie verändern, wie er das tun, was er für dich und für mich getan hat. Ich meine, er hat seinen eingeborenen Sohn Jesus für sie gesandt, um sie zu erlösen. Und nun schickt er uns, seine adoptierten Söhne und seine adoptierten Töchter, wie Schafe mitten unter die Wölfe. Manche von denen sind sich bewusst. Manche von denen sind gewillt, ihr Leben niederzulegen aus Liebe für den Vater und für diese Menschen, die ihn nicht kennen. Und Jesus wird uns nie zwingen zu sowas. Aber manche haben die richtige Sicht, die richtige Perspektive. Und wir müssen all diese Dinge aus der ewigen Perspektive sehen. Ich meine, wir sind schon gerettet. Wenn sie uns töten, dann, hey, wir gehen nach Hause in den Himmel. Aber diese Verfolger sind verloren, die kommen in die Hölle. Wenn sie nicht von Jesus hören. Und manche sind gewillt, manche Jünger sind gewillt, ihr eigenes Leben auf das Spiel zu setzen, sodass andere gerettet werden können. Ich denke an den Richard Wurmbrand, war ein Buch, was mich sehr berührt hat, als ich zuerst zu Jesus gefunden habe. Das Buch Gefoltert für Christus. Er war ein, weiß gar nicht, Baptistenpfarrer oder ich weiß gar nicht, in welcher Konfession er war, in Rumänien und ich glaube, war 14 Jahre lang im Gefängnis für Jesus unter dem Ceausescu-Regime. Und ist gefoltert worden und er beschreibt diese Liebe, die Jesus ihm gegeben hat für die Folterer. Für die Menschen, die ihre Zigarettenstummeln an ihm ausgedruckt haben, die ihn geschlagen haben. Und er beschreibt dieses Wirken Jesu in diesen Gefängniszellen. Das ist unglaublich. Ist zum Heulen, wenn man das liest. Aber einige von diesen Folterern sind zu Jesus gekommen, weil sie dieses Zeugnis gesehen haben. Und ich denke an den Jim Elliot, war ein junger, sehr intelligenter Mann, hatte alle Türen offen, auf die besten Unis zu gehen in Amerika. Aber Gott hat ihm eine Vision gegeben, den Auca-Indianerstamm in Ecuador zu erreichen. Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben. Menschenjäger. Und er hat eine Ausbildung, hat ein Training gemacht als Missionar, hat Sprache gelernt, hat viele Jahre lang das Mädchen zurückgelassen, was er geliebt hat. Und er ist gegangen. Die Menschen haben gesagt, du bist verrückt. Seine Freunde haben gesagt, du bist ein Spinner. Ja? All deine Karriere, deine Zukunft, die du haben könntest, aufzugeben, um in die Mission zu gehen für Jesus. Und wisst ihr, was der Jim Elliot geantwortet hat? Er hat gesagt, der ist kein Tor, der das, was er nicht behalten kann, gibt, um das zu erhalten, was er nicht verlieren kann. Hat eine ewige Perspektive. Dann 5 Jahre, nachdem er zuerst nach Ecuador gegangen ist, hat er dann seine Frau geheiratet, ist nachgekommen, sie haben gemeinsam eine Tochter gehabt. Und als seine Tochter 1 Jahr alt war ungefähr, ist er aufgebrochen zu diesem Auca-Stamm, um die zu erreichen. Obwohl er Familie hatte, ein kleines Kind, und obwohl er wusste, dass es gefährlich ist. Und wisst ihr was? Bald nachdem er gegangen ist, ist er getötet worden. Von diesen Menschen, die er erreichen wollte. Haben mit einem Pfeil erschossen. Und ich bin mir gar nicht sicher, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ob einer von denen sich überhaupt bekehrt hatte zu dem Zeitpunkt. Menschlich gesehen können wir sagen, wie dumm. Das war es nicht wert. Hat sein Leben für nichts geopfert. Aber wisst ihr was? Das war ein Zeugnis, was er getan hat. Und das war ein Vorbild, was viele andere ermutigt haben, hat. Und die sind rausgegangen und die haben diesen Stamm für Jesus erreicht. Und vielleicht ist es in unserem Leben auch so. Vielleicht wir selbst, wir werden vielleicht nie die Frucht unserer Standhaftigkeit und unserer Liebe für Jesus, wir werden es vielleicht nie erleben. Und vielleicht sieht alles aus am Ende unseres Lebens, als wäre alles umsonst gewesen. Aber wisst ihr was, auf längere Sicht bringt es Frucht. Wir brauchen längere Perspektive. Wisst ihr was, Jim Elliot sagt heute, es war es wert. Er ist im Himmel ein glücklicher und ein reicher Mann. Und der Herr hat ihn nicht gezwungen, das zu tun. Gott zwingt uns zu überhaupt nichts. Wir sind Jünger. Und Jünger sein heißt freiwillig ihm nachfolgen. Es beginnt mit unserer freien Entscheidung. Nun, der Herr mag nichts so Extremes von uns fordern wie von Jim Elliot oder wie von Richard Wurmbrand. Aber er fragt auch uns, ob wir bereit sind, seine Zeugen zu sein. Vielleicht nicht vor Statthaltern und Königen, vielleicht, dass wir für Jesus einstehen vor Arbeitskollegen oder vor unseren Freunden, die uns auslachen, weil wir nicht an Jesus glauben. Oder die sich lustig machen, weil wir sagen, wir wollen uns reinhalten, wir Singles, bis zur Ehe. Wir wollen warten. Die Leute schauen dich an und sagen, was, du bist über 30, du spinnst. Sie lachen nicht aus, weil du nicht mitmachen willst bei irgendeinem schwarzen Geschäft oder einer Steuerhinterziehung auf der Arbeit. Aber Jesus lässt auch diese Verfolgungen zu, dass wir Zeugen sein können. Weil die Menschen, selbst wenn sie uns auslachen, sie beobachten uns. Und sie fragen sich, hey, wird der zu Jesus stehen? Auch wenn ich mich lustig mache über ihn, auch wenn ich ihn bloßstelle, auch wenn es ihm was kostet. Die Menschen wollen sehen, dass es real ist. Oft prüfen uns die Menschen bewusst, weil sie sehen wollen, ob das echt ist, was wir haben. Und das ist das Zeugnis. Wenn alle Menschen nett zu dir sind, dann kann jeder gut drauf sein, ob du Jesus kennst oder nicht. Aber es ist in diesen Zeiten, wenn die Menschen gemein zu dir sind und wenn du gemobbt wirst und du bist trotzdem freundlich und du hast trotzdem diesen Frieden Jesu, der das Verstehen übersteigt, den diese Menschen nicht kennen, und du hast trotzdem Liebe für sie, dann sehen sie was, dann sehen sie Gottes Realität in deinem Leben. Gott lässt oft solche Situationen zu, Schwierigkeiten in unserem Leben, Anfeindungen. Er hat uns nicht versprochen, dieses Reich und Schön und das Himmelreich auf Erden. Nee, wir sind hier, um Zeugen zu sein. Und Zeugen sind wir meistens, wenn es finster ist, dann scheint das Licht am hellsten. Jesus gibt uns aber auch eine Verheißung in dieser Situation, oder mehrere Verheißungen werden wir sehen. Vers 19 sagt er, wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Macht euch keine Sorgen, sagt Jesus. Ich wohne in euch durch den Heiligen Geist, und die euch verfolgen, die verfolgen nicht euch wirklich, sondern eigentlich mich, der in euch wohnt. Was sie stört in eurem Leben, das ist nicht unbedingt eure Persönlichkeit, hoffentlich zumindest. Ich meine, es gibt Christen, die einfach nervig sind und penetrant. Das ist nicht Verfolgung für Jesus. Aber was die Menschen stört, ist Jesus in euch normalerweise und nicht ihr selbst. Und ihr müsst euch nicht verteidigen. Ich werde mich selbst verteidigen durch euch. Macht euch keinen Stress, was ihr sagen sollt, wie ihr mit Worten Zeugnis ablegen sollt. Ich werde durch euch sprechen. Ich werde euch die Worte eingeben. Ihr seid nur mein Mund. Ihr seid nur meine Hände, meine Füße in dieser Welt. Ich will durch euch leben, sagt Jesus. Und das ist das wirkliche Abenteuer. Das ist, was Christentum ist. Diese innige Beziehung mit Gott, der in uns lebt, der mit uns spricht. Wir sind nur seine Werkzeuge. Wir sind seine Hände, seine Füße, seine Münder in dieser Welt. Und alles, was er braucht, ist unseren Willen, ist unsere Hingabe. Dass wir sagen, okay, Herr, leb du durch mich. Gebrauch mich, Gott. Ich stelle mich dir zur Verfügung. So zu leben, das ist das Aufregendste und das Spannendste und das Erfüllendste, was es in dieser Welt gibt. Gottes Werkzeug zu sein und zuzulassen, dass er sein Leben in uns und durch uns lebt. Wir müssen nicht allein leben aus unserer Kraft, sondern Gott lebt in uns. Und es ist diese innige Partnerschaft, die wir mit ihm haben können. Vers 21, es wird aber der Bruder den Bruder zum Tode überliefern und der Vater das Kind, und Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Also Anfeindung wird nicht nur kommen von staatlicher Seite oder von religiösen und Menschen in dieser Welt, sondern oft auch von denen, wo es am meisten wehtut. Von unseren Familienangehörigen, von denen, die uns am nächsten stehen. Aber wieder gibt uns Jesus eine Verheißung. Er hat gesagt, sie werden euch für Statthalter und Könige stellen. Und er hat verheißen, sorgt euch nicht, ich werde durch euch reden. Er sagt auch, eure Familienangehörigen werden euch verfolgen. Aber seine Verheißung ist in Vers 22, wer aushaut bis ans Ende, der wird gerettet werden. Ihr werdet gerettet werden. Setzt wieder alles in die ewige Perspektive. Verfolgungen, das Leid in dieser Welt, das ist nur eine sehr kurze Zeit. Und dann holt der Herr Jesus uns nach Hause und wir werden die Ewigkeit in seiner Herrlichkeit und in dieser innigen Gemeinschaft mit ihm verbringen. Vers 23, wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in eine andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Also sagt auch, habt nicht diesen Märtyrerkomplex. In der frühen Kirche gab es so eine Zeit, wo es in war, als Märtyrer zu sterben, wo die Leute das provoziert haben. Jesus sagt, macht es nicht. Hey, wenn sie euch in einer Stadt verfolgen, hat er gesagt, wenn sie euch ablehnen, dann schüttelt den Staub von euren Füßen und geht in die nächste. Die Erde. Das ist groß, hat Jesus gesagt. Zieht weiter. Denn ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Es gibt verschiedene Erklärungen, die Menschen gefunden haben für diesen Vers. Es ist nicht ganz einfach. Ich glaube, die beste ist aus dem Kontext. Einfach den Vers 1 im Kapitel 11 zu lesen, wo es heißt, es geschah, als Jesus seine Befehle an seine 12 Jünger vollendet hatte, ging er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Jesus hat die Jünger als seine Vorhut ausgesandt. Und dann ist er hingegangen in ihre Städte, hat er persönlich diese Städte Israels besucht. Und ich glaube, die beste Erklärung ist, dass Jesus sagt, bis ihr mit all diesen Städten fertig seid, werde ich euch eingeholt haben. Ich werde persönlich da sein. Vers 24. Ein Jünger ist nicht über dem Herrn und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer, Entschuldigung, und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er sei wie sein Lehrer und der Sklave wie sein Herr. Wenn sie den Hausherrn Beelzebub, den Obersten der Dämonen genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen? Wenn sie mich, Beelzebub, den Obersten der Dämonen genannt haben und mich beschimpft haben, mich verleugnet haben, dann erwartet nicht, dass sie euch, meine Botschafter, meine Vertreter, behandeln werden. Es hilft mir oft in Diskussionen, das zu sehen. Wenn die Leute sich über Gott lustig machen oder Gott beschimpfen. Ich muss es nicht persönlich nehmen. Ich muss nicht beleidigt sein. Ihr Zorn und ihre Worte gegen Gott, das ist gegen Gott, nicht gegen mich persönlich. Und Gott ist groß genug, er kann das ertragen, er kann damit umgehen. Es geht nicht um mich, es geht nicht um persönliche Sympathie oder Antipathie, es geht um Gott. Ich vertrete ihn. Wenn ich Zeugnis gebe, wenn ich mit jemand über Gott oder die Bibel rede, dann sage ich gern, hey, Gott sagt. Oder die Bibel sagt das und das. Ich sage nicht, ich glaube das und ich bin der Meinung. Es ist besser, ich sage, hey, Gottes Wort sagt das. Das hilft mir dann, selbst wenn sie Jesus ablehnen. Es geht nicht um mich, es geht um seine Wahrheit. Was ich glaube, ist eigentlich ziemlich wurscht. Wichtig ist, was Gott sagt. Und Gott sagt das und das. Und es hilft mir, wenn sie mich ablehnen oder Jesus ablehnen, dass ich dann auf zwischenmenschlicher Ebene weiter Freund bleiben kann oder zumindest freundlich bleiben kann der Person gegenüber. Sie lehnen nicht mich ab, sie lehnen Jesus ab. Und ich muss mich nicht persönlich angegriffen fühlen oder persönlich in die Gegenoffensive gehen oder beleidigt sein, weil meine Gefühle verletzt sind oder mein Stolz verletzt sind. Ja, ich bin nur ein Gefäß. Was ihr Problem ist, ist Jesus in mir. Und ich muss es nicht persönlich nehmen. Aber wir müssen als Christen damit rechnen, dass Menschen uns nicht mögen werden. Christsein ist nicht politisch korrekt in unserer heutigen Welt. Die Menschen mögen absolute Wahrheiten nicht. Menschen mögen das, wenn du sagst, es gibt nur einen Weg zu Gott. Weißt du was, dein New Age-Zeug, deine Meditation, dein Channeling, dein Spiritismus, das kannst du vergessen. Das bringt dich in die Hölle, nicht zu Gott. Es gibt nur einen Weg, das ist Jesus. Oder wenn du in moralischen Dingen aufstehst für die Wahrheit und sagst, hey, Gott sagt, Sex vor der Ehe ist Sünde. Und es ist falsch und es zerstört das, was Gott in Zukunft für dich hat. Es zerstört dich selbst. Oder wenn du sagst, Homosexualität, Gott sagt, Homosexualität ist ihm ein Gräuel. Ist nicht politisch korrekt. Ist nicht beliebt. Vielleicht habe ich heute schon irgendjemanden vor den Kopf gestoßen. Die Gefahr ist es, wenn wir als Gemeinde Jesu, wenn wir es allen recht machen wollen. Und wenn wir niemanden vor den Kopf stoßen wollen. Das ist eine Versuchung, weil wir werden nicht gern abgelehnt. Und wir haben nicht gern Konflikte. Aber Jesus hat gesagt in Lukas 6, er hat gesagt, wehe, wenn alle Menschen gut von euch reden, denn ebenso taten ihre Väter von den falschen Propheten. Jesus hat die Menschen genug geliebt, um ihnen die Wahrheit zu sagen, selbst wenn sie die nicht unbedingt hören wollten. Und wenn dich als Christ jeder mag und niemand ein Problem hat mit dem, was du sagst oder mit dem, wie du lebst, dann ist irgendwas faul dran. Dann bist du kein Zeuge. Dann bist du kein wirklicher Botschafter Jesu. Nicht, dass wir die Leute vor den Kopf stoßen wollen, absichtlich, und nein, darum geht's nicht. Epheser 4, Vers 15 hat der Herr uns gesagt, lass uns die Wahrheit reden in Liebe. Ja, wir wollen es in Liebe reden, aber wenn wir die Wahrheit verheimlichen, um des Friedens willens oder weil mich die Menschen sonst vielleicht nicht mögen, dann ist es grausam und es ist ja selbstsüchtig eigentlich. Wenn ich sage lieber nichts von Himmel und Hölle oder dass Jesus der einzige Weg ist oder dass sie sich in diesem Leben für Jesus entscheiden müssen, wenn sie in den Himmel kommen wollen. Weil mein Freund, der glaubt an die Reinkarnation und dass alle Wege zu Gott führen und der lebt in wilder Ehe und kifft sich den Kopf voll. Und wenn ich das sagen würde, das wird an ihn vor den Kopf stoßen oder vielleicht unsere, wird er mich nicht mehr so mögen. Es ist nicht Liebe. Es ist wie wenn ein Kind in die Steckdose greift und ich sage, ich sage lieber nichts, weil sonst wird es zornig. Das ist nicht Liebe, das ist grausam. Wir müssen die Wahrheit sagen, nicht arrogant, nicht anklagend oder verdammend, in Liebe und in Barmherzigkeit. Aber wir müssen die Wahrheit sagen. Im Vers 26 gibt uns Jesus die dritte Verheißung. Er sagt, fürchtet euch nun nicht vor ihnen. Er weiß, dass unsere Tendenz ist, furchtsam zu sein. Er sagt, fürchtet euch nicht vor ihnen. Denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Hey, wenn die Menschen euch verleugnen, wenn die Menschen euch beschimpfen, fürchtet euch nicht. Die Wahrheit wird an das Licht kommen. Vers 27, was ich euch sage, in der Finsternis redet im Licht und was ihr ins Ohr geflüstert hört, ruft aus auf den Dächern. Also wieder diese persönliche Beziehung und diese Kommunikation mit Jesus von Person zu Person. Hey, was ich euch privat sage in eurer stillen Zeit oder ein Eindruck, ein prophetisches Wort, was ich euch gebe, das gebt an andere weiter. Wenn wir Jesus dienen, das ist so großartig. Wir geben das weiter, was wir von ihm empfangen haben, was er uns gegeben hat. Und in dem Prozess werden wir gesegnet. Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Das ist eine wunderbare Sache, ihm zu dienen. Vers 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Fürchtet nicht Menschen, sondern fürchtet Gott. Alles, was Menschen tun können, ist, oder das Schlimmste, was sie tun können, ist, dass sie unseren Leib zerstören. Dieses alte Zelt, wie der Paulus es genannt hat. Und aus ewiger Sicht gesehen, was ist das schon für eine große Sache? Wir alle werden sowieso physisch sterben und diesen Leib verlassen. Wir wissen das, auch wenn wir es manchmal verdrängen. Aber die Sterblichkeitsrate auf dieser Welt ist 100%. Jeder Einzelne. Es ist eine Gnade, wenn wir das erkennen dürfen. Die Menschen tendieren dazu, das zu verdrängen und sich was vorzumachen. Die Wahrheit ist, wir alle werden diesen Leib verlassen und ewig leben. Die Frage ist, wo? Im Himmel oder in der Hölle? Viel wichtiger als wann und wie wir dieses Zelt verlassen, ist, wo werden wir die Ewigkeit verbringen. Es ist viel wichtiger und es zählt viel mehr. Und wenn wir nicht Gott und die Ewigkeit zur Priorität unseres Lebens machen, sondern unser Leben in dem Hier und Jetzt, dann sind wir Toren. Dann sind wir blind geworden, realitätsfremd. Wir haben die richtige Perspektive verloren. Und Jesus sagt in Matthäus 16, er sagt, was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben oder seine Seele einbüße? Jesus gibt uns auch eine vierte Verheißung in diesem Zusammenhang. Vers 29, werden nicht zwei Sperlinge für ein paar Pfennige verkauft und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nun nicht, ihr seid vorzüglicher als viele Sperlinge. Sperlinge waren damals das billigste Fleisch, was du kaufen konntest. Waren koscher, durfte man essen. Ich meine, war nicht viel dran, deswegen waren sie billig. Jesus sagt, nicht einer von diesen billigsten Vögeln stirbt ohne euren Vater. Der Vater ist bei ihnen und er hat es unter Kontrolle und er ist besorgt um sie. Und ihr seid viel, viel mehr wert als diese Sperlinge. Wie viel seid ihr Jesus wert oder Gott wert? Jesus. Gott hat Jesus für uns gegeben, damit wir in Beziehung mit ihm leben können und dass wir Vergebung haben können und errettet sein können. So viel sind wir ihm wert. Petrus sagt uns, wir sind nicht mit Silber oder Gold erkauft, mit vergänglichen Dingen, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi. So viel sind wir Gott wert. Er sagt sogar, jedes Haar auf unserem Haupt ist gezählt. Bei manchen ist es einfacher als bei anderen. Manche machen es Gott ein bisschen leichter. Er sagt, jedes Haar vor einem Haupt ist gezählt. Jedes Haar. Im Durchschnitt, eine schwarzhaarige Frau hat im Durchschnitt 120.000 Haare. Eine blonde 140.000. Und pro Tag verlieren wir ungefähr 100 Haare. Ich weiß jetzt, warum immer so viele Haare in unserem Auto rumliegen von den Mädels. So ein kleiner Prozentsatz von den 100. Meine sind kurz, die sieht man nicht so. Aber Gott weiß es. Und nicht mal eines von diesen Haaren fällt auf den Boden, ohne dass Gott davon weiß. Im Psalm 56 sagt unser Herr, dass er sogar unsere Tränen gezählt hat und sie in einer Flasche oder in einem Schlauch aufbewahrt. Gott ist so besorgt um euch, um seine Kinder, um jedes Detail in eurem Leben. Und er ist so aufmerksam, hat so eine Aufmerksamkeit, wie sagt man das, auf euch, um euch, für euch, danke. Er liebt euch so sehr. Und Jesu Argument ist, wie viel mehr wird er bei euch sein in diesen Zeiten der Verfolgung, als er bei den Sperlingen ist, wenn sie auf den Boden fallen. Egal, was mir zustößt. Ich kann wissen, Gott ist bei mir und Gott weiß es und er ist besorgt um mich und er hat einen guten Plan für mein Leben. Fragt euch mal, wem wollt ihr lieber dienen? Ihm, der dich so sehr liebt und der so besorgt um dich ist und der dir ein erfülltes und sinnvolles Leben geben will in dieser Welt, was einen Wert hat zu leben? Okay, und damit die Feindschaft und die Verfolgung in der Welt in Kauf nehmen und die ertragen? Oder würdest du lieber Satan nachfolgen, der dich hasst und der dich versklaven und dich zerstören und dich ewig töten will? Dass du keinen Konflikt hast um Jesu Willen in dieser Welt. Ich denke, die Antwort ist offensichtlich. Ist das, was Josua dem Volk Israel gesagt hat. Er hat gesagt, wählt heute, wem ihr dienen wollt, den Götzen oder dem Herrn. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. in Josua Kapitel 24. Gucken wir, dass wir weiterkommen hier. Vers 33. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Nein, 32 haben wir noch nicht gelesen. Jeder nun, der mich vor den Menschen bekennen wird, den werde auch ich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Ja, ein wahrer Jünger wird sich zu Jesus Christus bekennen. Nicht nur in Worten, sondern auch in Taten, seinem ganzen Leben. Ein wahrer Jünger wird für Jesus leben. Nicht perfekt. Ich denke, wir alle waren schon in Situationen, wo wir eine Möglichkeit hatten, Zeugnis zu sein und Zeugnis zu geben. Und weiß nicht, irgendwie war es uns zu peinlich und wir haben es nicht getan und haben die offene Tür, die Möglichkeit vertan. Ich denke an Petrus, der einen sehr schwachen Moment hatte und Jesus verleugnet hat, gesagt, ich will verflucht sein, wenn ich diesen Mann kenne. Wir müssen barmherzig sein mit Petrus, das war bevor der Heilige Geist ausgegossen wurde. Aber letztendlich, ja, er hat den Herrn bekannt und er hat zurückgekommen. Jesus hat ihm eine zweite Chance gegeben und er hat für Jesus gelebt und er ist sogar für ihn gestorben. Er hat gesagt, ich kreuzig mich auf den Kopf gestellt. Ich bin es nicht wert zu sterben, wie mein Herr und Erlöser gestorben ist. Und ich glaube, Gott sieht das ganze Leben an. Aber auf der anderen Seite, ein Mensch, der nie Jesus bekennt, ja, der ist auch kein Christ. Der ist nicht wirklich gläubig. Vers 34, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Es war auch was gegen die Vorstellung der Jünger war. Sie hatten diese falsche Messias-Erwartung, dass der Messias kommen würde und die Römer rauswerfen würde und dann sein Friedensreich aufrichten wird auf dieser Erde, dass die Juden die Welt beherrschen werden und eine Zeit voll Reichtum und Ruhm und der Himmel auf Erden anbricht. Aber Jesus sagt, dass ich gekommen bin, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Nicht den Frieden, sondern das Schwert. Wir sind in einem Kampf hier in der Erde. Und diese Welt ist nicht unser Zuhause. Diese Welt ist nicht unser Urlaubsort. Die Bibel lehrt uns, Gott lehrt uns, diese Welt ist ein Schlachtfeld. Da ist geistlicher Kampf. Wir sind in einem Kampf verwickelt auf Leben und Tod. Und der ist nicht gegen Menschen, der ist gegen geistliche Mächte und wir kämpfen nicht mit physischen Waffen, sondern unsere Waffen sind geistlich, wie Gebet und Glauben, das Wort Gottes. Aber es ist ein Kampf hier auf dieser Welt. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Nicht den Liegestuhl und die Sonnenbrille. Unser Zuhause ist im Himmel. So viele Menschen, so viele Christen auch haben das verdreht. Leben dieser Welt, wie als ob sie schon zu Hause wären. Tosa hat einen Artikel geschrieben mit der Überschrift Diese Welt, ein Spielplatz oder ein Schlachtfeld. Ich möchte euch einen Auszug daraus vorlesen. Er sagt, in früheren Tagen, als das Christentum einen dominierenden Einfluss auf das amerikanische, war Amerikaner, aber es gilt auch für das europäische Denken, auf das amerikanische Denken hatte, sahen die Menschen die Welt als Schlachtfeld. Unsere Väter glaubten an Sünde und den Teufel und die Hölle als die eine Macht, und sie glaubten an Gott und Gerechtigkeit und den Himmel als die andere. Diese waren von Natur aus für immer im Gegensatz zueinander in tiefer, ernster, unversöhnlicher Feindschaft. Ein Mensch, so glaubten unsere Väter, musste Partei ergreifen. Er konnte nicht neutral sein. Für ihn musste es Leben oder Tod, Himmel oder Hölle sein. Wenn er gewählt hatte, auf Gottes Seite zu sein, dann konnte er offenen Krieg mit Gottes Feinden erwarten. Der Kampf würde real und tödlich sein und so lange wie das Leben hier unten dauern. Die Menschen freuten sich auf den Himmel, als die Heimkehr von den Kriegen, ein Niederlegen des Schwertes um in Frieden das Zuhause zu genießen, das für sie vorbereitet war. Predigten und Lieder in diesen Tagen hatten oft eine kämpferische Qualität oder vielleicht eine Spur von Heimweh. Der christliche Soldat dachte an das Zuhause und die Ruhe und die Wiedervereinigung, und seine Stimme wurde klagend, wenn er über das Ende der Schlacht und den errungenen Sieg sang. Als ob er anstürmte gegen die Geschütze des Feindes oder von dem Ende des Krieges und der Begrüßung des Vaters zu Hause träumte, er vergaß nie, in was für einer Welt er lebte. Sie war ein Schlachtfeld. Und viele waren die Verwundeten und Erschlagenen. Diese Sicht der Dinge ist zweifellos die biblische. Wie anders heute. Die Tatsache bleibt dieselbe, aber die Interpretation hat sich völlig verändert. Die Menschen sehen diese Welt nicht als Schlachtfeld, sondern als Spielplatz. Wir sind nicht hier, um zu kämpfen, sondern zum Vergnügen. Wir sind nicht in einem fremden Land, wir sind zu Hause. Wir bereiten uns nicht darauf vor, zu leben, wir leben bereits. Und das Beste, was wir tun können, ist, uns von unseren Hemmungen und Frustrationen zu befreien und dieses Leben zur Fülle zu leben. Diese Einstellungsänderung der Welt gegenüber hat ihre Auswirkung auf Christen gehabt. Eine richtige Sicht von Gott und der kommenden Welt erfordert, dass wir auch eine richtige Sicht von der Welt haben, in der wir leben, und über unsere Beziehungen in Ehe. So viel hängt davon ab, dass wir uns es nicht leisten können, dem gegenüber sorglos zu sein. Sehr prophetische, wahre Worte. Die Realität ist, das Leben hier auf der Erde ist ein Kampf für uns. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Wir sollen nicht jammern oder gleichgültig sein, dem gegenüber, was vorgeht. Ich will ein effektiver Soldat sein in Gottes Armee. Ich mag sagen, ich mag dieses ganze Gerede über geistliches Kämpfen oder diese Analogien in der Bibel zu uns Soldaten. Ich mag das nicht. Sorry, bist am falschen Planeten. Das ist die Realität. Geistlich gesehen bist du in einer Armee. Entweder in Gottes Armee oder in Satans Armee. Entweder du bist ein Werkzeug für Gott oder du bist ein Werkzeug für Satan. Entweder du bringst Frucht für Jesus oder Frucht für Satan. Und für manche ist das schon ein Wort, was man nicht mehr aussprechen darf. Aber das ist weltfremd sein, wenn wir diese Dinge aus den Augen lassen und wegdiskutieren. Das ist nicht das, was Gott sagt. Wir können uns selbst täuschen, aber das wird die Realität nicht ändern. Was ich glaube, wird die Wahrheit nicht ändern. Es wird meine Zukunft bestimmen, wo ich die Ewigkeit verbringen werde, aber nicht Gottes Realität und diese Welt ändern. Also ich lasse mich lieber von Gott gebrauchen. Ich will lieber auf seiner Seite sein. Ich meine nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter, die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wieder diese Entzweiung um Jesu Willen und diese Ablehnung, weil wir Jesus nachfolgen. Das zieht sich bis in den engsten Familienkreis hinein, und das ist das, was am meisten wehtut. Vers 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Jesus muss die Nummer 1 in unserem Leben sein. Er will die erste Liebe in unserem Leben sein. Das ist die Voraussetzung für Jüngerschaft. Er sagt, wenn du sogar deinen Vater oder deine Mutter oder deine Kinder mehr liebst als mich, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Du kannst nicht. Dann wirst du ein Jünger deiner Eltern oder deiner Kinder sein, wirst dafür leben vor allem. Aber du kannst nicht mein Jünger sein. Lukas 14,33 hat Jesus gesagt, jeder von euch, der nicht allen sagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Hey, wenn du deinen Besitz, wenn du das mehr liebst als Jesus, er sagt, du kannst nicht mein Jünger sein. Dann wirst du ein Götzendiener, ein Sklave deines Besitzes sein. Aber nicht sein Jünger. Vers 38, es wird noch härter. Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Und wir hängen uns die Kreuze um den Hals, und das ist dieses nette Symbol heute, aber damals, das war ein Hinrichtungsinstrument. wie wenn wir mit der Giftspritze heute rumrennen. Jesus sagt, wenn wir nicht uns selbst sterben, unserer Selbstsucht, unserer eigenen Herrschaft über unser Leben, wenn wir dem nicht sterben, können wir nicht seine Jünger sein. Wenn wir unser Leben, wenn wir uns selbst mehr lieben als Jesus, dann können wir nicht seine Jünger sein. Dann werden wir uns selbst zu Gott machen und wir werden Egoisten sein, aber nicht Jünger Jesu. Puh. Verstehst du diese Aufnahmeprüfung? Kannst du diese drei Fragen mit Ja beantworten? Liebst du Jesus mehr als irgendeinen Menschen auf dieser Welt? Liebst du Jesus mehr als irgendeine Sache auf dieser Welt? Liebst du Jesus mehr als dich selbst? Das ist die Voraussetzung für Jüngerschaft, sagt Jesus. Und wenn du das noch nicht tust, wenn du die Fragen nicht mit Ja beantworten kannst, bist du noch nicht sein Jünger. Dann musst du Buße tun und diese Prioritäten in deinem Leben in Ordnung bringen. Aber warum soll ich mein Kreuz aufnehmen und mich verleugnen und Jesus nachfolgen? Hey, weil Jesus sein Kreuz aufgenommen hat für dich und dich erlöst hat. Und weil es niemanden gibt, der dich so sehr liebt wie er. Nicht mal du selbst. Jesus liebt dich und er will das Beste für dein Leben. Aber Jesus braucht völlige Hingabe, ungeteilte Liebe. Er will die absolute Nummer eins in unserem Leben sein, der absolute Herr. Jesus rekrutiert hier für eine geistliche Armee, nicht für einen Schachclub. Und wenn wir nicht voll hingegeben sind, dann werden wir in diesem Kampf nicht bestehen können. Vers 39, eine große Wahrheit. Jesus sagt, wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Wenn du das Leben hier in dieser Welt zur Priorität machst und für dich selbst machst, wirst du ewig tot sein. Das heißt, getrennt von Gott. Und nebenbei wirst du auch dein Leben hier versauen. Weil in Beziehung mit Gott zu leben, ist der Grund, warum du geschaffen wurdest. Du verfehlst den Sinn deines Lebens. Selbstsucht bringt Tod. Das ist, warum so viele Menschen heute deprimiert sind. Selbstsucht bringt Tod, Zerstörung. Auf der anderen Seite sagt Jesus, wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Ist ein Nebenprodukt. Glück und erfülltes Leben. Das ist paradox fast. Wenn du das Leben hier in dieser Welt zur Priorität machst, wirst du tot sein und dein Leben versauen. Wenn du dein Leben Jesus übergibst, an ihn verlierst und deine Selbstsucht, dich selbst verleugnest, dann wirst du ewiges Leben finden. Und ewiges Leben beginnt hier. Und ewiges Leben ist nicht ein langes Leben, sondern Lebensqualität. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, in Johannes 10, ich bin gekommen, dass sie Leben haben und es in Überfluss haben. Und wir leben in Fülle. Trotz diesem geistlichen Kampf und diesen Anfeindungen von der Welt, in denen wir stehen. Psalm 23, ich glaube Vers 5, hat der Herr gesagt, ich will dir einen Tisch bereiten im Angesicht deiner Feinde. Das Bild, was er gibt, ist nicht irgendein abgemagerter, zerfledderter Soldat, der in irgendeinem Schützengraben liegt, sondern einer, der zu Tisch sitzt und völlert und nebenbei noch so ein bisschen kämpft. Das ist, was Gott in unserem Leben für uns hat. Wer sein Leben findet, wird es verlieren und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. So ein Paradox. Aber Glück, ein erfülltes Leben, werden wir nicht finden, wenn wir ihm direkt nachlaufen und es direkt suchen. Wie gesagt, Selbstsucht bringt Tod. Das ist die Konsequenz davon. Glück, ein erfülltes Leben ist ein Nebenprodukt. Ein Nebenprodukt davon, wenn wir uns selbst verleugnen und wenn wir voll für Jesus leben. Glück, Zufriedenheit wird in dieser intimen Beziehung mit Jesus, in der Nachfolge von ihm gefunden, wenn wir ihm und anderen Menschen dienen, nicht für uns selbst leben und Egoisten sind. Großes Geheimnis. Und wer das versteht, hat die Hälfte kapiert, worum es geht in dieser Welt. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Schnell noch, Vers 40, sind gleich fertig. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wieder, wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Gott, den Vater. Jesus sagt, ich bin der einzige Weg zu Gott. Der einzige Weg, wie du in Beziehung mit Gott, dem Vater, kommen kannst, ist, wenn du Jesus aufnimmst. Früher war es modern, Atheist zu sein. Oh, ich glaube nicht an Gott. Heute ist es cool, heute will jeder Gottes Freund sein. Aber auf die Art und Weise, wie er will. Schnitzen sich die Religion selber. Aber Gott sagt uns ganz klar, ohne Jesus gibt es keinen Draht, keine Beziehung zu Gott. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 33. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Und wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. So einfach ist es. Vers 41, wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten Namen, wird eines Propheten Lohn empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt in eines Gerechten Namen, wird eines Gerechten Lohn empfangen. Und wenn jemand einem dieser Geringen nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn nicht verlieren. Das ist jetzt der Kontrast zu denen, die die Jünger Jesu verfolgen und anfeinden. Das sind diejenigen, wer sie aufnimmt, der wird belohnt werden. Und das für jedes einfache Glas Wasser. Dasselbe gilt natürlich für uns. Leute, es ist so einfach, Belohnungen im Himmel zu sammeln. So einfach wie ein glaskaltes Leitungswasser einem von Gottes Kindern zu geben, deinem Missionar. So einfach wie ein kurzes Gebet für die verfolgten Christen, für unsere Brüder und Schwestern. Wir werden belohnt werden dafür. Was immer wir für Jesus tun, mit der richtigen Motivation in dieser Welt, dafür werden wir ewig geistlich belohnt werden. Also lass uns weise sein und eine ewige Perspektive haben und von ganzem Herzen für Jesus leben. Lass uns beten, es ist schon spät. Es tut mir leid, dass wir heute ein bisschen länger gemacht haben. Aber es war nicht gut möglich, dieses Kapitel zu zerreißen, diesen Abschnitt. Lass uns noch beten zum Abschluss. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns genug liebst, um uns die Wahrheit zu sagen. Und Jesus, dass du uns nicht irgendwie das Blaue vom Himmel versprichst und ja, wie die Werbung, diese Welt, dass du uns das vormachst, sondern dass du uns ganz, ganz klar sagst, ja, dass es in dieser Welt nicht immer einfach ist.